Es ist Après-Ski-Zeit. Grüß euch miteinander. Im Zentrum von unserem Blick Après-Ski-Talk steht heute selbstverständlich das Lauberhornrennen mit dem grandiosen Sieg von Marco Odermatt. Selbstverständlich werden wir auch ein bisschen zu den Frauen schauen, die uns weniger Freude gemacht haben an diesem Wochenende. Die Diskussion führe ich mit dem heimlichen Lover von der Christa Rigozzi, Bernhard Russi.
Mit dem heimlichen was? Guten Morgen.
Mit dem heimlichen Lover von der Christa Rigozzi.
Ja.
Also, er hat mir einen sehr vertrauten Eindruck gemacht bei dieser Herminator Challenge in Flachau.
Ich glaube, sie ist eine Frau, die du einfach einen vertrauten Eindruck automatisch machst. Das ist schon ein bisschen anziehend und das ist fantastisch. Es war ein richtig schönes Erlebnis gewesen, obwohl man es nicht überbewertet hat. Ich kann es auch nicht beurteilen, weil ich bin selber dort vor Ort gewesen, habe mich über eine Piste runtergekämpft. Es hat geregnet, es war also nicht gerade der wunderschönste Abend gewesen, vom Wetter her gewesen, aber sonst war es lustig gewesen. Vor allem, das hat man mittlerweile ein bisschen vernommen, dass es vor allem nach dem Rennen dann eigentlich noch richtig losgegangen ist. Dort sind die Höchstleistungen gekommen.
Gut, das haben ja die Fernsehzuschauer nicht gesehen. Ich habe trotzdem einen Haufen Komplimente, erstaunlich viele Komplimente gehört bezüglich dieser Veranstaltung. Allerdings weniger wegen der Skikünste von dir, sondern eben wegen der Christa Rigozzi, die bis zu ihrem Ausfall, kann man sagen,
schon
gut Ski gefahren.
Ja, sie ist sehr, sehr, sehr gut Ski gefahren. Und ich, wo wir sind gefahren, wir sind nur einmal über die Pisten abgefahren, mehr gerutscht. Heißt so, komm mal, du musst dich warm anlegen. Nicht, dass sie oft mal nur Minus sagt und nicht Plus.
Sie ist ja ausgeschieden nachher, oder die ist disqualifiziert worden, weil sie das Tor hat ausgelassen. Und ich habe gehört,
das disqualifiziert, das tönt so brutal. Sie hat einfach das Tor ausgelassen, weil sie gerade runter hat wollen, und dann, sie hat gemeint, sie sei dann schneller.
Oder? Ja, sie hat ja gesagt, sie hätte schneller bei dir.
Und ich habe mit ihr ich bin kein guter Coach gewesen. Ja. Ich habe mit ihr nicht so angeschaut, wie man das hätte müssen besichtigen. Mhm. Weil es ist wirklich ein Übergang gewesen, wo du das Tor nicht gesehen hast, wenn du von hinten kommst. Du musst wissen, da rechts hinten hat es da noch etwas. Mhm.
Jetzt habe ich gehört,
aber ist nicht so wichtig.
Jetzt habe ich gehört, ihr habt euch Revanche geschworen für das nächste Jahr. Also es gibt bei der Hermann Meyer Challenge 2027 gibt es wieder das Duo Russi Rigozzi.
Das weiss ich. Ja, wir haben gesagt, wir würden das gerne noch einmal machen, aber ich glaube, das sind noch harte Qualifikationskriterien. Da musst du dich beweisen und das weiss ich immer noch nicht, wie das geht.
Wir werden die Qualifikation fahren in Ushuaia. Du weißt, ich bin ja Teamchef, oder?
Ja.
Bei dieser Hermann-Meyer-Challenge.
Also gehört natürlich die Leistung vom Teamchef auch noch ein bisschen dazu. Aber immerhin, die Schweiz hat gewonnen.
Ja.
Warum auch immer, ich weiss es immer noch nicht, wie das genau gegangen ist, aber anscheinend ist das so.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiss es als Teamchef auch nicht genau. Jetzt erzähl mir aber gleich noch schnell. Also, wie gesagt, hast es war eine Highlight nachher, im Rennen danach gewesen, also im Après-Ski.
Ja, darf ich schnell einfach nur eine Klammer aufmachen? Ja. Für mich das verrückte Highlight war, wie gewisse Legenden, die schon Jahrzehnte nicht mehr da sind, Ski gefahren sind. Mhm. Also angefangen beim Hermann Meyer selber,
ja.
Hans Knaus, Akkola,
ja.
Der Carlo Janka, ich meine, absolut genial, wie die Ski gefahren sind.
Und Dominik Gysin, oder? Ich glaube, die ist so weltweit.
Jetzt hast du mir gerade Quentin weggenommen. Jetzt habe ich das,
ich fahre jetzt so an.
Dominik Gysin ist, weißt du was? Ich würde wahnsinnig gerne ein paar Rennen anschauen, wo sie gefahren ist, damals noch im Riesensland. Ich habe fast das Gefühl, sie ist nie so gut gefahren. Also, ich würde ihr fast das Herz legen, vielleicht ein bisschen den Kontakt zu Lindsay Wohn aufzunehmen.
Mhm. Also, dass sie auch noch mal ein Comeback gibt, Mensch.
Ich glaube, sie ist eben zu lang weg, darum geht es nicht.
Ja, die ist etwa drei Jahre länger weg als Lindsay Wonne, vier Jahre.
Ja, aber gibt es nicht eine Regelung, dass innerhalb von fünf Jahren, oder was?
Nein, gibt es nicht.
Okay,
nein, das wäre mir völlig neu, oder?
Okay.
Jetzt erzählen wir aber gleich noch die Highlights nachher von dieser Après-Ski-Party. Hat der Herminator niedergesoffen?
nein, das kann er nicht. Das kann er nicht, weil ich mache dann einfach oft mal nicht mehr mit, oder? Weil,
okay.
Ja, nein, das kann er nicht. Also, aber es ist einfach, es kommt auch nicht darauf an. Es war auch nicht so gewesen, dass es da grausam getrunken hat, aber schon klar, ist natürlich lang gegangen. Mhm. Also das ist eigentlich das Highlight gewesen, dass es bis am Morgen um 17:30 gegangen ist, bis wir endlich heim sind.
Und ich habe gehört, aus gut informierten Quellen, dass du die Erzrival, die früher in der Franz Klammer, Olympiasieger von 1976, beim Heimgehen ein bisschen hast du stützen.
Ich weiss nicht, wer wir gestützt hat. Ich hoffe, sind wir miteinander heimgegangen.
Okay, ja. Schön. Also, reden wir über das wahre Highlight, Ski-Highlight von dieser Woche. Die Lauberhornrennen.
Mhm.
Einfach halt mit dem Marco, wir hätten es verkürzen müssen. Wir hätten den Start gemacht auf dem Hundschopf, nicht oberhalb vom Hundschopf. Und dann hat beispielsweise der Hans Knaus, ORF-Experten und Kitzbühel-Sieger von 1999, hat gesagt, ja, ein Lauberhornrennen, wo es den Sprung über den Hundschopf nicht gibt, ist kein richtiges Lauberhornrennen. Siehst du es auch so?
Also die letzte Aussage, ja, das ist ja irgendwie logisch. Ich meine, das richtige Lauberhornrennen ist von zuoberst und geht über 2,5 Minuten und hat den Hundschopf drin. Und zwar der Hundschopf mit dem Tempo, wo man mitnimmt von zuoberst. Und musst die Schikane vor dem Hundschopf, die musst du gut können kontrollieren. Technisch schwierige Stelle. Aber ich glaube, es wäre unfair gegenüber all den Leistungen, die die gebracht haben, die in verkürzten Lauberhundrennen Leistungen gebracht haben und die Rennen gewonnen haben. Schlussendlich hat jeder die gleiche Ausgangslage. Die Frage ist, also im ersten Moment habe ich es schade gefunden, dass es nicht möglich war, ich sage ausdrücklich, nicht möglich war, mindestens vom Super-G-Start zu kommen. Mhm. Weil dann ist der Hundschopf drin, dann ist das Tempo, das auf der Mensch-Kante eben Differenz macht zu dem, was wir jetzt gesehen haben, und im Canadian Corner auch, dann ist das ein bisschen etwas anderes. Aber ich glaube, in dem Moment ist es ja eigentlich eminent wichtig, dass es so ein Ereignis, das so aufgebaut ist, und müssen es ja klar sein. Ich meine, die Rennfahrer sind etwas. Die bringen die ganz grosse Leistung, das ist der Hauptpunkt. Aber der ganze Event ist so unglaublich aufgepusht bereits, dass es darum geht, das Event durchzubringen. Und zwar nicht auf Kosten von der Sicherheit der Fahrer. Und jetzt kommt der Grund, warum sie natürlich runter sind, genau auf den Hundschopf. Mhm. Damit, wenn im Fall gleich eine kleine Böe kommt, dass der Hundschopf respektive Menschkante nicht zum Problem wird. Dass die auch mit dem Wind hätte fahren können. Ich glaube, das ist der einzige Grund.
Also sagst du, Hans Knaus sagt ja dort, ja, beim Hundschopf und bei der Menschkante kommt, spielt der Wind nicht so eine grosse Rolle, weil der Hundschopf sehr isoliert ist und bei der Menschkante nicht so weit springst wie beispielsweise beim Golden Eagle in Beaver Creek.
Das ist ja so, aber wenn Volldampf mit genug Tempo über den Hundschopf kommst und das voll kannst ziehen, dann kann die Menschkante eben auch kritisch werden. Ich weiß es nicht ganz genau, aus welcher Richtung. Ich meine, der Wind könnte ja eigentlich vom Westen kommen. Mhm. Die einen haben gesagt, es war nicht der typische Cookie-Föhn, sondern es sei der Föhn. Die machen anscheinend einen Unterschied zwischen diesen zwei Wind.
Cookie-Föhn und Näpfchen-Föhn.
Der Präsident-Föhn, der OK-Föhn. Genau. Aber das ist jetzt über, da mag ich jetzt nicht einmal darüber diskutieren. Wenn an dem Berg Leute sind, die ja ihre Sachen auch verstehen, riesen Erfahrung haben, OK-Leute inklusive Jury und so weiter. Ich weiß nicht, ob jetzt der Athletenvertreter da auch mitgeredet hat. Hat ja können mitreden, theoretisch. Ja. Ich das immer wiederholen, einfach, dass man weiss, die Fahrer sind nicht ausgeliefert, nichts.
Ja.
Sie haben das Mitspracherecht.
Ja, sie haben einfach keine Stimme, oder?
Ja, aber Entschuldigung, wenn der Athletenvertreter zu der Jury kommt und sagt, nichts ist, wir fahren da nicht vom Hundschopf, wir haben hier oben fahren, dann muss die Jury noch über die Bücher, oder? Das ist ganz klar. Genau gleich, wie wenn die Trainervertreter eine andere Meinung hätten als die Jury.
Weißt du, ich glaube, es hat ja gar keine grosse Diskussion gegeben.
Nein.
Weil der Wetterbericht, oder, hat vorausgesehen, der oben den ganzen Tag Wind, ohne Unterbruch. Und dann war es eben dann nicht so gewesen. Der Markus Waldner, Vice-Renndirektor, hat mir nach dem Rennen gesagt, ja, ich habe leider Gottes den falschen Wetterbericht bekommen. Offenbar, oder? Hat es dann eben oben drin nicht so geblasen, wie der Wetterprophet hat vorher gesagt.
Also bitte, wir wissen ja, dass der Wetterbericht ist ja vorher. Das ist etwas, was vorher passiert. Das ist eine Hochrechnung. Das ist irgendwie eine Einschätzung von einer Situation. Mhm. Wir wissen das vom anderen Wetter, vom normal, für unserem Wetterbericht auch. Mhm. Es kommt halt nicht immer ganz genau gleich. Ja. Sicher sind ja die Wetterberichte eigentlich in Wengen, respektive Scheidegg und Jungfrau, sie sind ja sehr, sehr gut. Ich schaue ab und zu den Wetterbericht von dort schauen, damit ich weiss, was bei uns könnte passieren. Mhm. Darf man gar nicht so lange lamentieren. Es gibt einen Moment, eine halbe Stunde vorher, da muss irgendjemand sagen, so jetzt hören wir auf, weil man muss ja dann gleich umbauen, man muss installieren, das kostet alles Zeit. Und auf der anderen Seite sind 38'000 Zuschauer und, ich weiß auch nicht, fast 1 Million sehr wahrscheinlich am Fernsehen, wo wartet und ich muss ehrlich sagen, die Show selber ist fantastisch gewesen.
Gebe dir absolut recht.
Die Show ist absolut fantastisch gewesen. Das Rennen ist spannend gewesen. Wie ein Amore, wirklich?
Das Rennen war spannend um Platz 2. Vorher haben wir einfach einmal mehr einen überragenden Marco Odermatt gesehen, der in dieser Abfahrt mit einer überragenden Performance im Brückli hat den Unterschied ausgemacht. Ich meine, der gewinnt das Rennen mit 8 Zehntel Vorsprung. Oder? Und nachher wird es eng.
Ja, vielleicht muss man den Stil umkehren. Er hat es vielleicht nicht einmal unbedingt gewonnen, sondern die anderen haben es dort verloren. Also, und ich bin auch nicht einig, dass, wo der Marco drinnen war, alle schon gesagt haben, es ist gelaufen. Bei mir ist es nicht gelaufen gewesen. Ich habe gewusst, da kommt noch ein Franjo von Almen, wo gerade wenn es kurz wird, sehr wahrscheinlich, da und dort noch ein bisschen aggressiver kann
und ist schon mit einem höheren Tempo in das Brückli rein, ist dann aber dort mit einem Kamerali vom Schweizer Fernsehen kollidiert.
Da hat das Kamerali nichts dafür. Das war sein Rutscher, den er in der Rechtskurve am Schluss hat müssen in Kauf nehmen, weil er, wie du richtig sagst, mehr Tempo hat. Also du kannst das analysieren. Er verliert entscheidende, ich will nicht sagen die entscheidende, aber er verliert entscheidende Zehntel, die aufgehen bis 7, vielleicht sogar 8 Zehntel, wer weiss. Mhm. Allein auf dieser kurzen Distanz dort, das ist klar. Und da wäre es noch einmal spannend geworden. Ja.
Ich glaube aber, dass der Franjo von Almen noch heißer wäre gewesen, wenn es von oben gegangen wäre. Weil der Trieb, den er im Moment hat, oder, in solchen Passagen, das ist unfassbar.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass bei Marco Odermatt oben nicht unbedingt grün gewesen wäre. Mit dem 7. Ja, schon dort vielleicht nicht. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Marco weiss, dass er oben könnte 3/4 Zehntel aufs Knick bekommen gegenüber einem Vornalmen. Aber wenn es dann halt von oben geht, ist die ganze Abfahrt auch länger, die ganze Kraftaufwand, der ganze Energieaufwand, und da ist
wo
halt...
Wo er wieder der Beste ist.
Da ist er halt einfach der Champion. Ja. Oder? Ja. Wenn du als Marco Odermatt ins Ziel kommst, wenn du Beine nur ein bisschen spürst, weisst du ja halt, meine Beine spüre ich jetzt ein bisschen, aber da kurz durchschnaufen und dann ist die ganze Energie wieder da, aber die anderen leiden viel mehr. Ja. Und das gibt einem schon... gibt einem schon das Selbstvertrauen, wo man dann halt voll in das Ziel fahren kann.
Ist denn jetzt eine besondere Aufgabe, die fast so anspruchsvoll ist, wie das Brückli-Essen fahren? Ich erwarte jetzt von dir, dass du etwas über Marco Odermatt sagst, was wir noch nie gehört haben. Ganz eine neue Erkenntnis.
Kann ich nicht. Wir haben viel schon über Marco geredet. Ich habe die Abfahrt etwa 5-mal angeschaut und habe mir für mich selber gesagt, ja, wo ist es denn ganz genau? Es ist jedes kleine Detail. Es ist, meistens ist es am Ansatz von der Kurve zu finden. Das kleine etwas. Am Anfang von der Kurve. Es geht bei allen anderen ein bisschen länger, bis der Ski wirklich funktioniert. Und nicht, dass sie andere Ski haben, sondern einfach die technische Fähigkeit, die Marco hat, zwischen dem Schwung auslösen und dem Steuern. Die Steuerungsphase fängt meistens jetzt vor allem auf der Abfahrt viel früher als bei allen anderen.
Was glaubst du, was trifft in seiner Denkweise mehr zu? Der Gedanke, ja eigentlich kann ich nur noch verlieren, oder? Weil es erwarten alle von mir den Sieg, also entsprechend ein riesengroßer Druck. Oder denkt er eher, ich bin der Marco Odermatt, ich habe 52 Weltcuprennen gewonnen. Was jetzt noch kommt, ist mehr oder weniger Zugabe. Ich muss niemandem mehr etwas beweisen.
Ich sehe ja nicht in sein Hirn innen. Und ich meine,
nein, aber du bist ein sehr gespüriger Mensch.
Ja, ja, aber wir dürfen nicht vergessen, der Marco ist eben ein Mensch. Und es gibt
das ist jetzt eine grandiose neue Erkenntnis, dass der Marco Odermatt ein Mensch ist.
Ja, also weißt du warum? Das muss man sagen, weil wir meinen ja, es ist ein Übermensch. Mhm. Und wir meinen ja, es ist alles selbstverständlich, was ihm klingt. Mhm. Fakt ist, der Marco weiss, und er gibt sich das selber auch zu, und er sagt es in gewissen Momenten auch, er weiss, dass wenn er in diesen drei Disziplinen am Start ist, kann er immer gewinnen. Er kann immer gewinnen. Aber er ist genug Sportler und er hat schon auch genug Erfahrungen. Er weiss, dass zum Gewinnen halt hier und da auch noch andere Sachen braucht. Es braucht das Wetterglück, es braucht das Startnummerglück auch, es muss das Richtige sein, beim Material würde ich nicht mehr sagen, dass es Glück braucht mit der Auswahl vom Ski oder von der Abstimmung, weil das haben sie total im Griff, wie keine andere. Mhm. Er steht jedes Mal am Start, dass er weiss, und ich glaube, da ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ich muss ja gar nichts Verrücktes probieren, dass ich das Rennen gewinne. Ich kann ein bisschen zurückspulen. Es hat vor 50 Jahren einen Läufer am Start, der gesagt hat, Gott, wenn ich jetzt wirklich führen will, dann wenn ich den letzten Schritt machen will, um den Klammer zu schlagen, muss ich mir irgendwann an Ort etwas, ich weiss, eine neue Spur treten, dass ich eine Abkürzung machen kann an einem Ort. Mhm. Das muss der Marco nicht. Mhm. Der Marco hat getrost, er hat das Rennen fahren, er sagt, ich muss meinen Job machen, ich muss mein Zeug oben abspulen, und wenn das geklappt hat, dann ist es möglich, dass ich das Rennen gewinne, weil andere sehr wahrscheinlich da und dort kleine Sachen suchen. Das ist wie damals, wo der Roger Federer so unglaublich drauf war. Was haben seine Gegner müssen probieren?
Voll auf die Linie spielen.
Hat immer müssen auf die Linie spielen, und darum sind die Fehlerquellen bei den anderen eben grösser gewesen. Ja. Ja. Ich vergleiche das oft so ein bisschen mit der Situation von Marco.
Mhm. Jetzt kommt die Ausgangslage nächste Woche in Kitzbühel, ist für ihn ein bisschen andere. Ich meine, Wengen hat er jetzt zum vierten Mal gewonnen. Da weiss er, den Berg hat er voll im Griff. Jetzt kommt er auf das Kitzbühel, wo er den Super-G schon gewonnen hat. Die Abfahrt aber noch nie. Einer von den letzten minimen Tolken in seinem Reinheft. Ich mag mich erinnern an einen Talk vor etwa 3-4 Wochen, wo du mal gesagt hast, du würdest noch mal ein Rennen auslassen. Und wir haben darüber geredet, ob er den Kitzbühel Super-G soll auslassen, weil er hat ihn ja schon gewonnen. Und, was der Beat Feuz immer sagt, es gibt nichts Anstrengenderes im Hinblick auf die Abfahrt, wenn du den Kitzbühel Super-G gewünschst, weil dann musst du am Abend relativ spät an die Siegerzeremonie, anschliessend noch ins Fernsehstudio vom ORF, also raubt extrem Substanz. Jetzt habe ich aber im Moment das Gefühl, der hat so eine Überform, der muss gar nichts auslassen.
Gut, wir reden, ja klar, du hast das Gefühl, weil er jetzt gerade die Abfahrt gewonnen hat in Wengen. Und wir haben dort vor allem darüber geredet, dass das ganze Programm erstens unheimlich dicht ist. Mhm. Ich meine, Adelboden, Wengen, also die ganzen Trainingsfahrten in Wengen, dann die zwei Rennen in Wengen, dann Trainingsfahrt in Kitzbühel und dann super und so. Das summiert sich extrem. Man darf einfach nie vergessen, obwohl die halt nur, was nur in Anführungs- und Schlusszeichen, 2 Minuten unterwegs sind. Es ist eben nicht nur, das sind eben nicht nur die 2 Minuten, sondern es ist die ganze Stress, der mentale Stress, der dazukommt, den darf man nicht unterschätzen. Der steigert sich ja auch. Von Adelboden auf Wengen und dann jetzt von Wengen auf Kitzbühel steigert sich der mentale Stress extrem. Da kannst du sein, wer du willst. Der ist da. Und wir haben in der Vergangenheit immer wieder geredet, dass es eigentlich, wenn dann eben ein Unfall irgendwann an einem Ort passiert, dann wird das wieder zur Sprache kommen. Das ist ja eigentlich verrückt, dass man Wengen und Kitzbühel gerade nacheinander macht. Ich habe früher immer vorgeschlagen, wir machen zwischen deinen Adelboden. Mhm. Dann hättest du ein Speed-Wochenende, wo voll auf auch die mentale, auf den mentalen Stress ausgerichtet wäre, dann hättest du einen Riesenslalom wo ja physisch auch eine grosse Anforderung ist und auch eine grosse Leistung, aber der mentale Stress, mit dem meine ich so den Rest von Gefahr und Risiko, der ist natürlich schon anders in einem Riesenslalom als in einer Abfahrt. Mhm. Bedeutend anders, oder? Das ist klar. Das ist der Grund gewesen, wo man sich ruhig könnte überlegen, bevor wieder die Diskussion anfängt, haben wir nicht ein zu strenges Programm, das ist verrückt und Wochenende für Wochenende und Tag für Tag immer wieder und nie Ruhe und müde und jetzt sind sie überfordert und jetzt sind sie übermüdet und darum haben wir einen Stutz gehabt. Und, weißt, im Nachhinein kommt dann die Diskussion, kommt die Diskussion wieder. Nicht beim Marc, ich habe jetzt keine Angst.
Ja,
aber darum,
bei allen anderen, oder?
Darum haben wir ja ein bisschen angefangen, ja, wie willst du dem entgegenkommen? Ich erinnere, es hat eine Zeit gegeben, wo die Amerikaner Norweger schiessen anmut, oder? Ja, Amerikaner Buddy Miller oft mal gesagt haben, hey, Moment, ich bleibe über Weihnachten ein Jahr daheim, ich komme nicht auf Bormio oder weiss gut wo. Und dann hat man dort danach geklatscht und gesagt, das sind noch intelligente Sachen. So wie die Saison läuft vom Marc, und darum bin ich eigentlich auf das gekommen, mit zwei ganz grossen Highlights. Du hast es schon angetönt, Kitzbühel gewinnen ist nicht nur ein Tolken ausradieren, sondern Kitzbühel gewinnen ist eine von den ganz, ganz, ganz grossen Sachen. Aber Olympia-Abfahrt eben auch. Also es sind zwei ganz grosse, wichtige Highlights, wo von Marco zukommen. Ich würde dich applaudieren, wenn er sagt, ich fahre den Super-G nicht.
Mhm. Würdest du tatsächlich machen?
Ja, wirklich. Aber
wäre es für ihn nicht sinnvoll, weißt, wenn er eh schon zu Kitzbühel ist, dann kannst du den Super-G
mitnehmen.
Nein. Aber würde es nicht eher Sinn machen, wenn er vor Olympia beispielsweise Gran Montana weglässt?
Das ist eine Alternative.
Oder?
Das ist eine Alternative, ja.
Dann muss er dort nicht anreisen, kann sich auf etwas ganz anderes konzentrieren.
Ist eine Alternative. Ich würde gerne mit ihm über das diskutieren, was seine Meinung ist. Vielleicht sind das auch ganz kurzfristige Entscheide, oder? Wenn jetzt das Training wirklich sauber läuft und auch die Verhältnisse gut sind, die Wetterprognosen gut sind, vielleicht kommt das auf das Mal. Ich lasse mich überraschen.
Mhm. Marco, wenn du uns zulässt oder zuschaust, du und Bernhard
nachher. Nein, lass dich nicht beeinflussen. Mach du dein Ding, das fertig.
Ausführlich los. Mit dem Bernhard diskutieren. Bleiben wir gleich noch mal ein bisschen beim dem Lauberhorn. Ich meine, für mich eine grosse Überraschung, der Giovanni Franzoni. Ist mir nach dem ersten Training, wo er Bestzeit gefahren ist, genau gleich gegangen wie Marco Odermatt, der gesagt hat, ja, der hat sicher irgendwo ein Tor rausgelassen. Hat er aber nicht. Gewinnt das zweite Training auch und triumphierte in diesem Super-G, sein erster Weltcup-Sieg. Und dann habe ich gedacht, ja gut, jetzt kannst du nicht in der Abfahrt nicht vergessen, zumal er ja auch mit einer späten 20er-Nummer kommt. Und da habe ich mich getäuscht, er ist dritt geworden. Eine unfassbare Leistung für mich.
Ein Thema, das überhaupt nicht diskussionsfähig ist. Weißt? Ich sage einfach ja. Erstens einmal, du gewinnen. Das Training tust du nicht gewinnen. Du fährst einfach Bestzeit in einem Training. Aber dann wirst du automatisch irgendwann an einem Ort eingereiht. Vielleicht nicht unbedingt von uns, aber von den Italienern. Selbstverständlich. Die grosse Hoffnung. Und jetzt schlagen wir zu und so weiter. Dann hast du nicht müssen. Für die Abfahrt hast du ja müssen als Mitfavorit zählen. Oder? Du kannst nicht den Trainingsschnellsten einfach vergessen, sondern du musst den einreihen an einem Ort. Und wenn du mich vorher gefragt hättest, was hat der, was können wir von ihm erwarten, dann habe ich gesagt, Top 10 sicher, Top 5 möglich jetzt. Mhm. Podest wäre eine Überraschung, weil das war ein bisschen meine Denkweise. Mhm. Es ist ja kein Neuling. Es ist nicht einer, den man überhaupt nicht kennt. Man weiss, wie gut er Ski fährt. Und dann gewinnt er den Super-G, wo ja, um das noch einmal zu sagen, sehr hoch bei der Abfahrt ist. Also,
ja. Also, das ist dann aber wieder,
das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das haben wir abgehakt. Und ich bin genau gleich wie du, als ich gehört habe, 28, mein Gott.
Gerade in Wengen, wo man ja immer sagt, du brauchst eine vordere Nummer, oder hinten raus hast du keine Chance, aufs Podest zu fahren.
Und dann läuft das Rennen eben so, oder? Mhm.
Du hast das Gefühl, es ist nicht mehr möglich, nein, Luft ist aus.
Es gibt keine, das sagen wir, nach dem Franjo ist dann eigentlich keine Zeit mehr gekommen, die nur andeutungsweise ein Hoffnungszeichen gegeben hat. Jetzt fährt er noch aufs Podest. Das ist eine ganz grosse Leistung. Mhm. Und die kommt nicht umsonst. Und die zeigt uns einfach, wie viel in dem drin ist. Ich würde ihn jetzt nicht als Topfavorit in Kitzbühel nehmen, aber man muss den jetzt anschauen. Der wird seine Giga spielen, auch dann an Olympia. Das werden wir sehen.
Und vor allem, ich habe gehört, oder, dass der einen richtig schnellen Riesenslalom-Schwung hat. Trainiert offenbar auch relativ häufig, oder, mit der italienischen Riesenslalom-Mannschaft auf Eis. Und das kommt ja dann in Kitzbühel und eben auch auf dieser Stelvio in Bormio extrem zum Tragen, oder? Bei diesen kurzen Radien, oder?
Ja, in Bormio extrem. In Kitzbühel wissen wir ja auch, da sind auch ein paar Sektoren drin, wo einfach der Schwung muss sitzen. Schneller Riesenslalom-Schwung für einen Abfahrer, das ist eigentlich nicht mehr neues. Also, das haben es nicht alle, aber ich meine, Kriechmeier, der jetzt eigentlich einfach schon da ist, oder? Wirklich, und auch mit einem Selbstvertrauen, der geht so mit einem grossen Selbstvertrauen in das Rennen, der weiß, was er hat und ist sicher Basis zu dem Neuen, ist sicher auch sein Riesenslalom-Schwung, wo man ja in Sölden gesehen hat, dass er wirklich dabei ist.
Du zeigst mir einmal mehr, dass du in der Live-Situation am besten bist, oder? Weil vorhin hast du die ganze Zeit vom Kriechmeier geredet und kaum geht es um die Wurst, oder? Kommt der Kriechmeier perfekt vor. Stark. Stark, Bernhard. Wirklich Chapeau. Oder? Chapeau auch von dem Beat Feuz. Du bist ja jahrelang, also du bist ja, glaube ich, der weltweite Erstkamerafahrer gewesen im Skisport. Hast du das gemacht, oder irgendwie bis irgendwie 56, 57 bist du, oder? Beat Feuz ist im Super-G Zeit gefahren, wo nur 12 Sekunden langsamer war als Bestzeit. 5 Sekunden hinter dem Liechtensteiner Marco Pfiffner. Und das ohne Stück und nicht im Renndress, sondern im Flatterdress. Ich finde das eine schwer beeindruckende Zeit. Du nicht?
Ja, ich weiss nicht. Wenn ich jetzt sage, es ist eine beeindruckende Zeit von Beat Feuz, dann würde ich ihn ja beleidigen, weil er kann schneller fahren als die 12
Sekunden. Ja, aber ohne Stöck
mit dem Stöck brauchst du nicht. Nein, Stöck brauchst du auf den ersten 10 Meter und dann ist es vorbei, okay. Dann kannst du sie wegrücken.
Also du würdest sagen, schwache Performance von Feuz.
Nein, du darfst mir das nicht so vertreten, das finde ich nicht fair.
Ja, du kannst die jetzt...
Also, Die Aufgabe von Beat Feuz ist, ein gutes Bild zu liefern. Oder? Das ist die einzige Aufgabe. Wirklich die allereinzige Aufgabe. Und dass man dann das nachher misst, dass es 12 Sekunden sind. Ja. Das zeigt einfach, dass er ein guter Skifahrer ist und immer noch ein guter Skifahrer ist. Man, das vergiss ich nicht so schnell. Ich weiss nicht, wie viele Sekunden ich verloren habe. Ich weiss nur, dass ich mit der Kamera besser und schneller gefahren bin als bei meinem allerersten Lauberhorn-Auftritt.
Und wie alt bist du denn?
Ja, aber das Alter spielt ja dann keine Rolle. Oder? Das ist... Nein. Solange du in die Hockey magst, das kannst, aber das wieder kannst aufstehen auf den Druck. Ja, solange du das kannst machen, dann kannst du runterfahren.
Gut, das hat sich materialtechnisch, oder, zwischen 1969, dem ersten Lauberhorn-Auftritt, oder, bis wahrscheinlich 1986 oder 85, wo du das erste Mal mit der Kamera gefahren bist, hat sich einiges verändert, oder?
Nein, ich habe jetzt auch geredet vom letzten Mal, wo ich Kamera gefahren bin,
so.
2003, glaube ich, oder? Wann hat der Bruno kennengelernt? 2003, ja?
Jetzt genau, 2-3 als letzte Berner Oberländer.
Das ist das letzte Mal gewesen, ja.
Pardon, habe ich falsch verstanden.
Ja, ich habe an Bruno Kernen seinen Sieg zum Anlass genommen und gesagt, besser kann es nicht mehr gehen.
Ja.
Also, dass ich dort mit anscheinend, ich habe ja keine Stoppuhr, habe mich auch nicht unbedingt, aber anscheinend hat man mir gesagt, dass ich dort etwa, weiss nicht, ein paar Sekunden schneller gefahren bin als 1969.
Chapeau. Hä?
Ja gut, Moment, das ist eine Erklärung. Also allein schon. Und die Pisten ist länger geworden, das dürfen wir nicht vergessen. Die Pisten ist länger geworden. Also wenn jetzt die Kamerafahrt von ganz oben kommt, dann kommen vielleicht noch, ich weiß auch nicht, vielleicht 5 Sekunden dazu. Mhm. Aber Kamera, also die Pisten ist länger geworden, aber die Pisten ist auch ruhiger geworden. Und ich habe mir immer gesagt, ich fahre natürlich dann lieber mit einer dicken Jacke, die ich den Reissverschluss auch noch ein bisschen aufgemacht habe, dass es im Nächsten nicht schnell geht. Dann kannst du ihn leicht aufmachen und dann ist wie ein Fallschirm. Das sind dann so solche Sachen. Aber ich will noch einmal zurückkommen. Erstens finde ich eine ganz geile Sache, die sie gemacht haben. Ich finde es wirklich super.
Mit Marco Büchel zusammen, oder?
Ja, was auch immer. Ich meine, ob jetzt das Zweite oder das Dritte oder das Vierte, wo wir ja auch schon gemacht haben. Mhm. Ich finde, es geht dort um Unterhaltung und der Unterhaltungswert ist sehr gross.
Mhm. Der Unterhaltungswert war ja im Super-G gross, gewesen, obwohl wir beide der Meinung waren, es ist so sehr ein Abfall. Ja, ich auch.
Ah, okay,
ja,
danke.
Nein, definitiv. Aber wir haben das letzte Woche schon diskutiert.
Aber darf ich nur kurz noch eins sagen, wieso redet man vom Super-G? Und es ist so, es ist eine gespaltene Gesellschaft natürlich. Die einen sagen mal, das war so ein super Rennen gewesen. Jawohl, das war ein super spannendes Rennen gewesen.
Einfach nicht der richtige Super-G.
Aber es hat einfach nichts zu tun mit denen, oder? Du brauchst im Super-G 6% von der Höhendifferenz an Richtungsänderungen. Mhm. Ich weiß auch nicht ganz genau, wie viel es jetzt braucht von dort aus. Sehr wahrscheinlich irgendwie 40 Richtungsänderungen. Und das vergisst man meistens. Mhm. Und Kurssätze vergessen, dass nicht jedes gesetzte Tor bereits auch eine wirklich Richtungsänderung ist. Und dann kommt die Frage, ab wann ist eine Richtungsänderung wirklich eine Richtungsänderung? Wenn es gerade runtergeht und du nur auf die Kante wechselst, links, rechts, und es geht ganz so schleichend dahin, ist das wirklich eine Richtungsänderung? Ich glaube, der, wo den Super-G erfunden hat oder eingebracht hat oder die die Regeln gemacht haben, die haben gemeint, dass eine Richtungsänderung wirklich um eine Ecke geht.
Jetzt ist aber die Frage, was werden die Alternativen zu einem Super-G in Wengen?
Für mich ganz klar, Sprintabfahrt.
Ja, aber ist doch zu lang. Wenn du jetzt eine Sprintabfahrt machst in 2 Läufen und du startest irgendwas, wo durch eine, bei der Minchkante.
Nein, im Super-G-Start.
Also oberhalb vom Hundschopf.
Ja.
Und bis ins Ziel, dann hast du aber einen Lauf, hast irgendwie 1,40.
Ja.
Also ist das ein langer Sprint.
Ja, es gibt 200-Meter-Läufe, es gibt 400-Meter-Läufe, sind alle Sprinter. Nein, da habe ich jetzt überhaupt keine. Es ist ein ganz anderes Format auch. Weißt du, du kommst dann mit einem. Klar, müssen wir dann über einen Kraftaufwand reden.
Genau. Aber am Tag vor der längsten Abfahrt. Also gehen wir jetzt davon aus.
2x1,35
oder am Samstag.
Ich weiß es nicht einmal. Wie viel?
Du kommst etwa auf eine Fahrzeit von 1,38 pro Lauf, oder? Wenn du von dort oben startest.
Ja.
Oder?
Ja.
Das sind 2 Läufe. Und das am Tag vor der längsten Abfahrt auf der Welt. Ist das schon ein happiges Programm?
Also die 2 Sprintabfahrten zusammenzählt, sind dann etwa gleich lang wie damals vor 50 Jahren der Kili und der Schranz und der Toni Seiler und all die an einem Tag gemacht haben, nämlich in den Trainings, die sind dann noch länger unterwegs. Das ist für mich kein Argument. Ich glaube, wenn du das weißt, dass das kommt, dann werden sie automatisch vielleicht in Training, was ja einige jetzt auch schon gemacht haben, nicht gerade alles auspacken, nicht gerade überall in dieser tiefen Stellung fahren, lange Dreie eher ein bisschen halb aufrecht und in einer halben Position. Man kann dann Kräfte schonen. Da sehe ich jetzt kein Problem. Wir hätten oftmals das spannende Format und wir müssen es dann total, also konkret anwenden. Mhm. Zweiter Lauf, umgekehrte Startreihe von.
Also das was du im Riesenslalom und im Slalom hast. Und wir haben ja das in der Abfahrt schon gemacht, in Kitzbühel beispielsweise.
Ja.
Hat ja eigentlich super funktioniert. Also,
ich glaube, Didier Küsch hat eigentlich gewonnen.
Didier Küsch 1998, sein erstes Weltcup-Rennen. Ja, ganz genau.
Ist das gewesen?
Ja, sein erstes Weltcup-Rennen, das er gewonnen hat.
Ah, okay.
Ja, vor Nagano.
Nein, das wäre für mich, und ich bin sicher auch für Zuschauer, ein neues Format. Man kann darüber diskutieren, man kann dann auch sagen, die richtige Lauberhornabfahrt ist dann halb von oben. Mhm. Wobei, du kannst dann auch die richtige Lauberhornabfahrt auch von unten machen. Wir haben auch in Kitzbühel auch schon tiefere Sterz gehabt. Und wegen dem würde ich jetzt nicht sagen, dass es dann nicht mehr der Titel vom richtigen Rennen bekommt. Mhm. Es findet, es muss dann einfach tiefer runter gehen. Mhm. Aber ein Sprintabfahrer ist ein anderes Format.
Mhm. Ich meine, ich bin ja schon ein bisschen verknüpft. Du hast noch vorhin angesprochen, der Lauberhorn-Sieger von 2003, der Bruno Kerner, der mir gesagt hat, schau, ich schaue mittlerweile einfach wirklich viel, viel lieber Slalom und Riesenslalom.
Sieht er nicht mehr so gut, oder?
Man sieht sehr scharf.
Okay, gut.
Glaube, er hat eine Brille von der gleichen Marke, die du jahrelang bis Testimonial
warst. Du meinst von Visilab?
Ganz okay. Genau. Ja, bringen wir es doch einfach.
Ja, das ist jetzt ein bisschen ein Faul, aber es ist ein Penalt. Ich muss ihn doch abnehmen.
Nein, wo sagt eben, ich schaue fast nur Riesenslalom, Slalom, weil es ist bis zum letzten Läufer spannend, eben aufgrund von dem zweiten Lauf. Und die meisten Abfahrten sind halt einfach spätestens nach der Startnummer 15 entschieden. Müssen wir das Format der Abfahrt oder das Speedrennen generell, müssen wir die neu überdenken?
Man kann den ganzen Tag noch einmal wiederholen. Ich meine, wir haben ja alles schon probiert. Und ich glaube, wenn man so ein bisschen in der Geschichte zurückschaut, wenn sind denn wo die ganz verrückten Sachen waren, dann komme ich immer wieder auf die wahnsinnige Fahrt vom Eberharter
zu reden. 2004 in Kitzbühel.
2004 ist das gewesen. Ja. Mag mich nicht mehr so richtig erinnern. Also die Zahlen habe ich nicht mehr gewusst. Ja. Aber dort war das System so gewesen, dass der Beste in der Weltrangliste als Letzter kommt. Das heisst, mit dem Nummer 30. Und weil das ja absolut verständlich war, weil der Unterschied, sagen wir, zum 5-Besten sind ja nur 5 Nummern gewesen. Wie der 5-Beste ist halt mit dem 25 gekommen und er kommt 5 Minuten später. Mhm. Also die Besten haben dann irgendwann beim 20 angefangen. Mhm. Da hat man nicht können sagen, der Zeitablauf oder das Verhältnis ändert sich extrem. Das war nicht der Fall gewesen. Mhm. Sie sind dann alle in dem gleichen Verhältnis gefahren. Ja, es sind dann immer so Sachen, dass man...
Die Spitzenleute werden an dem natürlich nicht Freude haben, oder?
Wie?
Die Spitzenleute werden an dem natürlich nicht Freude haben, weil die werden nachher sagen, ja, Gott, vertelle, oder? Jetzt sind wir die Weltnummer 1, 2 und 3 und jetzt haben wir nachher die schlechteren Pistenbedingungen als Weltnummer 30, 29 und 28.
Ja, ja.
Das ist, das Rennen eröffnen.
Ja, das verstehe ich absolut. Mhm. Du kannst auch nicht... Es ist hier und da schwierig, mit den Top-Aktiven über solche Sachen zu diskutieren. Es ist ja logisch, absolut logisch, dass die für ihre besten Verhältnisse kämpfen. Mhm. Sie müssen das Event nicht verkaufen. Mhm. Sie müssen nicht auf den Markt gehen und sagen, was müssen wir machen, damit, also nicht, Norddeutschland Skirennen schaut. Mhm. Oder?
Ja, ja.
Was müssen wir machen, damit wir, anstatt, ich weiss keine Zahlen nicht, anstatt in Europa 10, 20 Millionen Zuschauer haben, dass wir oft mal 100 haben. Mhm. Und dann der Sport auch besser verkauft wird. Es ist auch nicht, ich glaube, man darf es eben auch nicht von dieser Seite an. Man muss das Bestmögliche machen. Tats und Wahrheit haben wir jene System probiert. Im Moment ist ziemlich Ruhe da, das ist auch immer gut, dass nicht immer wieder diskutiert wird und wieder ein neues System kommt und so. Ja. Jetzt leben wir halt mit diesen 15. Das ist gut. Und es gibt immer wieder Abfahrten, wie Gröden, ich meine...
Quitfiel,
wie Kitzbühel, aufpassen, wie Kitzbühel, da hat dann halt einfach immer wieder...
Ist ja der Crawford mit dem 20,
oder? 30, ja, oder weiss Gott, was hinführen kann. Wir leben dann immer wieder von denen und wir können ja auch sagen, dass die Leistungsfähigkeit von all diesen Fahrern ja schon zusammengerutscht ist, vor allem was nach der 15. kommt. Das sind dann schon ein paar ganz, ganz gute und heisse Skifahrer, die absolut bei den richtigen Bedingungen ein bisschen helfen, sind sofort da. Oder? Ich würde jetzt da nicht mehr dran schreiben. Im Moment würde ich das jetzt so lassen.
Zumal ja der Nachteil ist vom System, wenn die Besten mit 26, 27, 28, 29 und 30 würden kommen, dass du halt vielleicht weniger Fernsehzuschauer hast, wenn Startnummer 1, 2, 3 und 4 hast, oder?
Das ist das Österreicher Argument, das mag ich mich erinnern. Okay. Hast du mit denen geredet? Das ist das Österreicher Argument. Moll, das ist
die Österreicher, die dann sie führend waren, natürlich, oder? Und haben wollen, dass ihre Athleten frühere Nummern haben.
Ja, aber du musst ja eigentlich im Fernsehprogramm nur eine Stunde vorher ein Biathlonrennen einschieben. Mhm. Und dann bleiben die Leute am Fernsehen hocken. Also als der ganze deutsche Raum und Franzosen und Italiener und Nordländer, die bleiben dann drauf. Oder? Mhm. Wenn du gerade nachher anschliessend, auch wenn du mit dem Nummer 1, so der 30. Beste von der Welt ist, könntest. Mhm. Aber wie gesagt, ich meine, es ist bei mir nicht auf der Bucketlist oder irgendwie das wichtigste Thema im Moment.
Mhm. Mit einem interessanten Regelvorschlag, Regeländerung, ist auch wieder Hans Knaus gekommen in Wengen, der gesagt hat, wir müssen doch eigentlich bei so verkürzten Abfahrten nur die halbe Punktzahl geben, also Sieger anstatt 100 nur 50, der Zweite anstatt 80 nur 40. Und wir könnten ja dann gleichzeitig, wenn man ein Riesenslalom oder ein Slalom hat, wo nach einem Lauf muss abgebrochen werden, dann könnte man das gleiche System anwenden. Wie findest du das?
Ich kann ja nicht einfach sagen, ja, super, super, Hans. Ja, das ist wieder wahnsinnig gut hier. Nein, ich finde das befremdend.
Ja.
Ich finde das befremdend. Mhm. Nur weil der Start abgesetzt wird, nachher sagen, das Rennen ist nur noch, indem du die Hälfte der Punkte gibst, ist das Rennen nur noch die Hälfte wert. Also, ja. Würde ich dann in der Konsequenz, müsste ich dann sagen, Hälfte Preisgeld und so weiter und so fort. Und da braucht es noch grosse Überzeugung, dass ich da könnte Ja sagen. Mhm. Hingegen, wo er könnte Recht haben, es können nicht alle Rennen 100 Punkte geben. Mhm. Es sollten nicht also, alle Rennen von Haus aus 100 Punkte geben. Ja. Aber das ist etwas, was du vorher musst entscheiden. Mhm. Ich würde es gerne sehen, wenn wir im Weltcup zwei Kategorien hätten.
Mhm. Also jetzt die Januar-Klassiker oder quasi die Grand Slam.
Ja, tun wir es positiv werten, dass einfach die ganz grossen Klassiker mehr Punkte geben, als, ich will niemandem Karren fahren, aber jetzt irgendwie ein Rennen in Lake Louise
zum Saisonauftakt. Zum Saisonauftakt. Nicht viel im März.
Zum Beispiel, ja. Aber dann muss man klar eine Systemänderung machen und die Systemänderung könnte ja sein, und da sind sie ja immer wieder am Schrübeln und am Machen und am Studieren, dass du dann automatisch oftmals für einen Europacup eben auch Weltcup oder auch Rangpunkte verteilen würdest. Mhm. Ein anderes System. Man fängt dann bei 1000 an und geht es abwärts. Einfach, dass es ein logischer Übergang ist. Das ist eine Sache, dass du kannst 3-4 Europacup-Rennen gewinnen, du startest dann halt einfach mit 31, weil du gute Punkte, Fies-Punkte hast. Ja. Aber richtig reinkommen kannst du nicht. Hingegen, wenn du dort schon eine gewisse Basis könntest nehmen, ich weiss es nicht. Sagen wir jetzt, wenn man würde sagen, Dritteln, also 160, 30 oder irgend so etwas, dann würde ich das als Lösungsvorschlag sehen. Übrigens, was auch müsste sein, ist unbedingt müsste sein, dass man mit dem ersten Lauf von der Weltcuprennen etwas holen kann. Ich meine, da gibt es Fahrer, da gibt es Athletinnen und Athleten, die fahren jahrelang, weil sie einfach die Nummer 6, 7, 8 sind von einer Nation, fahren die in diesem Weltcup umeinander, fahren eigentlich einen guten ersten Lauf und verpassen den ersten Lauf wegen 200. Außer Spesen nichts gewesen. Ja. Die haben nichts und nichts. Ja. Die haben nicht einmal den kleinsten Anteil von dem, wo irgendjemand hat, der irgendein Fissrennen auf, ich weiß auch nicht, nach Libanon geht. Also, und das müsste verbunden werden. Und darum, ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, es müsste ein offenes System geben, das transparent durchgeht. Du kannst ja dann den Zuschlag machen nach dem ersten Lauf. Könntest zum Beispiel jetzt nach dem heutigen System Fisspunkte geben. Punkte geben, die du an den kleinen Fissrennen, an den Europacup-Rennen und sonst überall auch holst. Und dann kannst du sagen, okay, es gibt einen Minimalzuschlag für den ersten Lauf. Differenz zum Sieger gibt so und so viele Punkte, dann hättest du wenigstens deine Fisspunkte.
Aber wir können da, damit das weniger nach dem Motto außer Spesen nichts gewesen, einen Weltcup-Ort verlassen, können wir einfach von Anfang an sagen, es starten nur 45. Also jetzt im Slalom,
oder? Da wäre ich sofort einverstanden. Denn wenn die grossen Nationen Opfer bringen. Mhm. Sonst geht es nicht. Mhm. Die grossen Nationen müssen dann sagen, okay, wir verzichten auf die 8-9 Maximum, die wir haben. Wir gehen aber auf 6. Mhm. Weil, wenn du den Skisport in Zukunft gross verkaufen willst, was sie ja müssen, mhm. FIS muss sich gewaltig etwas überlegen, wie wir den Markt öffnen können. Mhm. Weil sonst hat FIS auch finanziell Probleme. Mhm. Aber wenn wir den Markt öffnen wollen, müssen wir eben denen ihre Fahrer, ich sage jetzt einfach etwas Blödes, der Koreaner und der Inder und der Chines, der muss irgendwann noch den Platz haben im Weltcup.
Mhm. Ja, das heisst ja Weltcup.
Ja, und ich bin einverstanden, dass vielleicht, ich weiß nicht, ob es 45 richtig ist, vielleicht 60 oder ich weiß auch nicht was, oder nur weniger. Das kann man nur machen, wenn die Schweiz und Österreich und all die grossen Nationen sagen, jawohl, wir wissen, wir müssen das Opfer bringen. Unsere, wir können nicht mehr als, ich sage jetzt einfach eine Zahl, 6 pro Nation. Oder, weiß auch nicht, ja, irgendeine Zahl. Das geht aber nur dann, wenn gleichzeitig die B-Liga respektive der Europacup
aufgewertet wird.
Oder? Er wird die ja automatisch aufgewertet, ja. Weil die 7. und 8. und 9. von der Schweiz und die gleich von der Österreich, die sind dann dort. Ja. Und oftmals bekommen die Rennen einen grösseren Wert. Mhm.
Und anstatt, oder, dass du beim Europacup eine Penalty von 15 Fisspunkten hast,
klar.
Halt 10, oder?
Ja,
genau. Beispielsweise.
Genau. Ja.
Lass uns noch über den Lauberhorn-Slalom reden. Athlete McCross hat das Rennen gewonnen vor dem Lucas Pinheiro-Braten und Sir Henrik Christoffersen. Ich meine, das Sir ein bisschen ironisch. Sensationell wieder Ski gefahren. Es sind 100 Podestplatz. Er ist dort in dem ewigen Podestplatz-Ranking an dritter Stelle. Mhm. Hinter Dänemark und hinter Hirscher grandios. Aber er hat bei der Besichtigung vom ersten Lauf hat er wieder gnadenlos rausgelassen über den Zustand von dieser Piste. Also
ja, was ich nicht kann verstehen, man hat ausgerechnet, er mit Nummer 1 muss überhaupt mucksmäuschen still sein und sagen, hey, das ist perfekt für das Nummer 1.
Ja, und er ist aber, ich habe nicht das Nummer 36 hören jammern über die Bedingungen von dieser Piste. Oder? Er hat zwar einfach gesagt, es sei das grosse Problem, sei die Unregelmäßigkeit. Also wir fahren von einem vereisten Abschnitt in einen zu weichen, nachher wieder aggressiven Schnee, ganz eisig, wieder weich und das sind gefährlich für Rücken und Knie.
Punkt 1. Ich glaube, der Christoffersen braucht solche.
Ja,
er braucht, Maschine, er braucht so etwas, wo er halt irgendwie seine Nervosität, ja. seine Situation, und er ist wirklich nicht gut zu weg, oder? Er ist im Nest gelegen, eine Woche lang und ist unsicher gewesen und unzufrieden. Und da muss halt irgendjemand anheben, oder?
Ja. Und, in dem Fall Markus Waldner gewesen, oder der Leihprüfte, fürs Rennleiter.
Nein, aber... Ja, die Diskussion ist jetzt natürlich auf einem ganz hohen Level und wird überall weitergetragen, wird überall nachgeredet, die Pistenpräparation und die gleichmäßige Pistenpräparation. Gut, ein Slalomhang ist über 200 Höhenmeter. Da kannst du noch sagen, in der Theorie sollte man es fast anbringen, aber es sind Sonnenstrahlungen, es sind Windverhältnisse, es sind ich glaube, wir machen uns mit dieser Diskussion machen wir unseren Sport einfach kaputt. Mhm. Weil da kann man probieren und machen und tun, was man will. Wir werden bei schwierigsten Verhältnissen fantastische Pisten haben. Adelboden zum Beispiel. Wir werden aber immer wieder und gerade auf der Abfahrt, wo dann halt immer sofort auch der Sicherheitsaspekt, das ist immer ein Gutes. Ich kann sagen, was ich will, wenn ich Sicherheit auch noch reinbringe, dann habe ich recht, oder? Mhm. Werden wir es nicht anbringen, dass wir vom Lauberhorn-Gipfel oben ab, über die Schultern ab, über den Hundschopf, bis abend ins Ziel ist, dass wir gleiche Verhältnisse sind. Ist absolut nicht möglich. Mhm. Doch, es ist möglich. Aber wenn das Voraussetzung ist, dann haben wir verloren. Mhm. Wenn das voraussichtlich sein soll, dann müssen wir theoretisch, müssen die Jury sagen, hey, Moment, ihr habt uns darauf aufmerksam gemacht. Wenn es nicht überall gleich ist, ist das in euren Augen gefährlich. Und wenn ihr mir sagt, der Jury, es ist gefährlich, dann muss die Jury sagen, okay, dann fahren wir nicht. Mhm. Das klingt extrem. Wir müssen einfach ein bisschen aufpassen in dieser
Selbstkritik.
In dieser Selbstkritik, wir machen uns selber kaputt. Mhm. Oder? Ich meine, wenn ich als Zuschauer höre, es kommt einer oben ab und sagt, die Piste ist eine Katastrophe, rechts und links und oben und dort, dann bin ich noch dran, dass ich halt abschalte und dann schaue ich halt Biathlon eine Stunde später.
Und dass die Piste gut war, hat nicht zuletzt der Matthias Hitten bewiesen.
Grandios.
Wo mit einer 20er-Nummer in der Endabrechnung oder auf Platz 6 landet, sein bester Weltcup-Ergebnis.
Aber dazu hat er natürlich seinen zweiten Lauf gebraucht. Der ist absolut die Weltklasse.
Ja, der ist grandios gewesen.
Ja.
Der ist absolut grandios gewesen. Und der Hitten ist ein Phänomen. Oder? Er ist ja lange nicht richtig auf die Tour gekommen, aufgrund von seinen eklatanten Rückenproblemen. Er kann jetzt nur dosiert trainieren, also wenn irgendetwas was durch der Ju und der Meijer 7 Läufe machen, macht er allerhöchstens 3. Ein weiterer Beweis, dass das Training völlig überbewertet wird, oder?
Nein, das Training wird nicht überbewertet, aber es ist ein Beweis, dass Gesundheit, das Gefühl von einem Athlet hier da sogar wichtiger ist. Also wir sehen ja, wir erleben ja oft, dass jemand muss das Training aussetzen über 2-3 Wochen. Kann nicht mehr trainieren, ist krank. Und dann kommt er zurück, wie eine Rakete. Im Kopf oben, ich bin gesund, ich bin parat, ich habe Freude am Leben. Ist das lässig, dass ich jetzt endlich, also wenn er am Morgen aufsteht und kein Rückenweh hat, weil er eben ein paar Läufe weniger gefahren ist, dann ist das erleuchtet. Dann ist das ist wie Doping. Mhm.
Was traust du ihm dazu?
Aber nur schnell zurück, es ist fantastisch gewesen, was der Ritten da geboten hat im zweiten Lauf. Es hat mir sofort gesehen, hat man gemerkt, hey, wenn der denen jetzt so die halbe Sekunde hier abnimmt, wo bis jetzt gefahren sind, dann heisst das etwas. Klar, sind dann noch 2-3 Mal raus, aber trotzdem. Und ist klar, die Piste leidet natürlich, das ist mir schon auch klar. Nur immerhin, er hat unter dieser leidenden Piste im ersten Lauf seine Position müssen rausfahren und hat sie nachher bestätigt. Ich meine, du könntest auch sagen, er hätte auch können sagen, leck, ist das gut, jetzt muss ich aufpassen, das darf ich jetzt nicht verspielen, die Punkte will ich jetzt mitnehmen, ich will hoffen, dass ich vielleicht 15. werde. Nein, er hat all in gemacht, er hat seine Spannung können aufbauen und ist mit Vertrauen in den Slalom hineingegangen und da ist das Resultat.
Und hat damit das Olympiaticket im Sack. Ja,
hervorragend.
Und jetzt haben wir im Slalom, oder, werden wir ja klar werden aufstellen, der Meijer, der Tanguy-Neve und der Hitten. Der vierte Platz ist jetzt eigentlich noch frei.
Mhm.
Es hat Ramon Zehnhäusen, hat den 10. Rang von Adelboden.
Der Jule hat auch schon einen 15er, oder?
Der Jule hat den 11. Rang.
Eben, ja.
Ist in Gurgo 11.
Sind beide noch dabei, in dem Fall, theoretisch. Mhm. Jetzt kommt ja Kitzbühel und da würde ich jetzt sagen, ist sowohl für den Zehnhäusern als auch für den Daniel Juhl ein guter Hang.
Vor allem für den Juhl, der ja zweimal gewonnen hat.
Ja.
Oder?
Ja. Ja.
Aber wenn man jetzt auf den Olympiaslalom rausschaut, der extrem flach ist,
ja,
dann kommst du eigentlich nicht um den Zehnhäuser rum, oder?
Ich weiß nicht ganz genau, wie das denn geht. Ich meine, die Olympia-Qualifikationen, die sind ja nicht, gut, die sind sehr wahrscheinlich vom Schweizerischen Skiverband vorgeschlagen worden. Aber schlussendlich ist es das Schweizerische Olympische Komitee, wo müssen eine Ausnahme machen.
Ja, ja, klar.
Wenn jemand Qualifikationskriterien
aber Sie legt sicher kein Veto ein. Sonst
nein, überhaupt nicht.
Der zweite und der dritte Brasilianer neben Braten oder
aufnehmen. Nein, es sind andere Kriterien für gewisse Nationen. Aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben immer noch, ja gut, da ist der Druck weniger gross, das Problem zwischen Frauen und Männern. Wie viele Frauen, wie viele Männer, die Quote, die sind ja, die geben die gewissen Nationen schon Probleme.
Mhm. Aber in der Schweiz drängen sich
im Moment
Frauen im Speed-Bereich nicht wirklich auf. Das muss man schon sagen. Also das Wochenende in Tarvisio eine weitere grosse Enttäuschung. Wir haben in der Abfahrt Corinne Sutter als einzige in der Top 15 gehabt. Im Super-G war es Joanna Hähle als 13. Du bist ein hoffnungsloser Optimist. Aber das gibt auch dir im Hinblick auf Cortina, die Olympischen Spiele zu denken, oder?
Ich könnte mir vorstellen, dass Corinne Sutter eine Tragete noch zünden kann.
Du hast ja angekündigt, die wird die Abfahrtsolympiasiegerin.
Habe ich gesagt?
Ja, das hast du gesagt, etwa in einem Podcast vor...
Vor 2-3 Jahren.
Nein, im letzten Monat gewesen.
Ist wahr?
Ja.
Der wird noch mehr.
Im Altjahrespodcast.
Ja, ich glaube, das...
Deine Prognose für 2026. Corinne Sutter wird die Abfahrts-Olympiasiegerin.
Habe ich das gesagt?
Ja, das hast du so gesagt.
Ja, okay, dann lassen wir das so losstehen. Ja. Im Moment fehlt mir die Überzeugung. Das hast du jetzt auch in diesem Rennen gesehen. Die gewisse Überzeugung ist da, absolut verständlich. Mhm.
Also die gewisse Überzeugung fehlt eben, hast du wollen sagen?
Ja.
Aha. Du hast gesagt, die gewisse Überzeugung ist da. Pardon. Wenn
ich... Das Problem von der Überzeugung ist da.
Ja, gut.
Zum Glück lässt noch jemand zu, bevor wir es rausschicken. Weißt du, wenn dann Olympia kommt, mit der Vorbereitung und alles zusammen, dann ist wieder ganz ein anderes Umfeld, ist eine ganz andere Welt. Und dann kann jemand, der so viel Talent hat wie sie, oftmals explodieren. Wo ich eher ein grosses Fragezeichen habe, ist Mallory Blanc. Mhm. Was ist los mit ihr? Was ist los mit ihr? Dann sind oftmals in Passagen, die eigentlich für sie sind.
Jetzt sind Tarvisio. Wir haben ja letzte Woche darüber geredet, dass sie im Flachen viel Zeit verliert. Oder?
Ja, genau.
Aber das wäre jetzt eine Abfahrt gewesen, wo sie hat können ihr technisches Potenzial ausspielen.
Ja, und da ist nichts gekommen ohne. Und wo ich immer ein bisschen Probleme habe, ohne dass ich grosse Fehler sehe. Mhm. Weißt du, wenn ich grosse Fehler sehe, dann kannst du das analysieren und sagen, okay, da hast du eine halbe Sekunde, da 2-3 Zehntel. Aber wenn du das nicht siehst, dann bekomme ich grausam Respekt. Oder sage jetzt, meine Zweifel, was ist es denn? Was ist es denn wirklich? Mhm. Aber ich muss halt einfach zugestehen, da bin ich jetzt zu wenig nach. Weil ich glaube, wenn du an der Piste stehst und mit den Leuten kannst reden, dann weißt du schon viel mehr, was passiert. Oder? Mhm. Dann spürst du auch, wo das Problem könnte liegen.
Ich glaube, die Mallory Blanc ist zu früh in eine Leaderposition gekommen.
Das kann sie.
Der würde es gut tun, wenn sie jetzt vorne dran eine starke Lara Gut-Berami hätte, eine starke Corinne Sutter, wenn sie quasi in ihrem Sog so richtig könnte aufblühen. Das ist noch keine Teamleaderin, habe ich das Gefühl.
Ja, du hast absolut recht. Ihr fehlt vorne der Zug, der abdecken tut, wo sie nicht gerade unbedingt die, meine, ist ja von 0 auf 100 ist sie in die Top-Position gekommen in dieser Mannschaft, nach dem Ausfall von der Lara.
Was würdest du jetzt mit dieser Mallory Blanc machen, wenn du der Stefan Appenalp, der Abfahrtschef von der Schweizerinnen, wärst?
Ich war nie ein Trainer.
Aber du wärst ein guter gewesen. Yeah. Gerade Frauentrainer wärst du
ein. Bleiben wir doch bei Coach. Das ist vielleicht etwas anderes. Also,
Berater.
Als Coach würde ich jetzt sagen, Mallory, wir suchen an einem Ort, einen wunderschönen Ort. Du nimmst deinen Freund oder deine Freundin oder deine Freundin oder wer auch immer mit und gehst eine Woche Skifahren. Frei Skifahren. Kein Tor, kein Abfahrtski am Fuß, sondern frei Skifahren. Wenn es an einem Ort noch ein Fleckchen Pulverschnee hat, dann packen wir den breiten Ski aus und fahren dort ein paar Schwünge oben ab und die Natur geniessen, die Berge geniessen, wenn wir das Glück haben, auch das schöne Wetter.
Also einfach auf Freude wieder überkommen, dem Ganzen auf andere Gedanken kommen. Franjo von Almen hat ja das vor Wengen gemacht, oder? Hat mir erzählt, er hat daheim oder eine Schanze aufgebaut, wo er da seine Backflips gemacht hat. Und ist so richtig geigrig geworden auf Wengen.
Ja, das können so Sachen sein, die oftmals einen Klick machen, auch Druck wegnehmen. Du spürst, hey, eigentlich machen wir einen wunderschönen Beruf, aber wenn du jeden Tag die Stoppuhr neben dir hast und jeden Tag wieder irgendeinen präzisen Schwung musst fahren und der geht zwar, aber du bist nicht schnell, was willst du denn noch ändern?
Mhm. Du hast vor der Sendung gesagt, es gibt auch bei den Männern ein bisschen ein welsches Sorgenkind, ja, für unser Schlusszeichen. Der Alex Simone, oder? Der im letzten Jahr sehr stark performt hat, in Bormio gewonnen, in Kitzbühel zweit, dann bei der WM Abfahrtsbronze geholt hat. In diesem Winter war er zwei in Livigno. Aber sonst mal, ich habe zwar gefunden, seine Abfahrtsperformance in Wengen, die war schwer in der Ordnung.
Ja. Oder nein, nicht gegen das. Ich würde da auch nicht das Haar in der Suppe suchen. Aber
ist fünf gewesen,
jetzt nicht zwischen uns zwei, aber ich glaube, die Schweiz sieht im Moment einfach drei Fahrer in der Abfahrt vorne in der Spitze. Und da gehört der Monet dazu. Mhm. Da gehört der dazu. Und die Schuld von dem ist halt einfach sein Aufstieg vom letzten Jahr. Und der ist natürlich gewaltig mit Bormio, Kitzbühel und Weltmeisterschaft. Und darum fragt sich der eine oder andere, aber wo ist denn der Monet jetzt auf das Mal? Der ist schon da. Der ist schon da und seine Abfahrten kommen ja nur. Also, genau. Meine Kitzbühel kommt.
Bormio hätte er halt das ja nicht im Weltcup, aber jetzt kommt es ja bei Olympia.
Genau, oder? Genau. Ich glaube nicht, dass wir da ein Problem haben. Überhaupt nicht. Mhm. Weil es ist kein Materialwechsel rum, so wenn ich richtig orientiert bin. Es ist, kein Umfeldwechsel rum.
Es ist halt einfach eben eine andere Erwartungshaltung.
Ja.
Also, ich meine, letztes Jahr hat er relativ unbeschwert können attackieren und jetzt weiss er halt auch, das hat er spätestens im Frühling mitbekommen, dass die ganze Schweiz von ihm etwas erwartet.
Ja, ja, ist klar. Wobei, da sage ich halt einfach, das Gute im Skisport ist, du bist ja nicht immer daheim. Du bist ja nicht wie ein Fußballer, der dann am nächsten Tag daheim ist, in der gleichen Stadt und die Leute und in der gleichen Kaffee und in der gleichen Restaurant und so. Und jeder, der, weißt dass du da, auf das immer wieder, du bist dann halt in Österreich oder in Frankreich oder in Italien oder irgendwie weiter weg. Und das ist eigentlich der Vorteil, oder was den Skisport ein bisschen einfacher macht für Topathleten. Aber es ist natürlich nach einer Saison wie das letzte Jahr, dann gibt es ein Riesenfest, wo daheim empfangen wirst und von der Ferne Luft zu machen, realisierst du, Herrgott Stern, ich bin ja nicht mehr der gleiche wie, oder die Leute meinen, ich sei nicht mehr der gleiche und automatisch bleibt da auch ein bisschen etwas hängen. Verantwortung. Und dann vielleicht, ich weiss es ja nicht, vielleicht sucht er das Prozent, wo ihn dann am Franjo und am Odi vorbeibringt. Mhm. Und wenn er das macht, dann wäre es falsch. Dann muss man ihn umpolen. Mhm. Dann muss man ihn wieder zurückbringen auf das, was er hat. Und er hat wahnsinnig viel.
Mhm. Ich bin sicher, dass er uns das
in
Kitzbühel so richtig wird demonstrieren. Jetzt müssen wir aber nochmal zwei anderen ein Kompliment machen. Du hast es selber gesagt von dieser Sendung, du bist immer wieder beeindruckt, wie gut das Qualität ist von unserem Podcast, von unserem Video. Der Marcel Tettling, der SVP-General, hat beim letzten Dienstagsclub gesagt, dass die Bundesratswahl 2018, da waren 280 Leute vom Schweizer Fernsehen im Einsatz gewesen. Bei uns. Und das, was wir ja da besprechen, ist ja fast so wichtig in Bundesratswahl, oder? Das wird das macht einer allein. Das ist entweder oder der Fabio Schmid oder der Sven Thomann. Dann an dieser Stelle mal gewaltiger Dank.
Ja, du etwas sagen? Ja, wenn dazu, ich da in die Runde schaue, ich habe 1, 2, 3 Kamera, Licht, Mikro, die funktionieren und eine Person, die das macht. Mhm. Bravo.
Ja. Sagen dir gewaltigen Dank für deine Zeit. Heute ist ja die Zeit besonders kostbar, weil du hast eine Skigruppe, oder, wo du heute in den Unterbergen musst
führen. Nein, umgekehrt.
Aha, sie führen dich.
Ich habe eine Jazzgruppe, die kommt Skifahren.
Ach so, okay.
Also du weißt, was denn nachher kommt.
Ja, gut. Also, viel Vergnügen, Bernhard.
Danke.
Wir sehen uns nach Kitzbühel wieder. Ja. Geniessen Sie daheim oder wenn ihr auf Kitzbühel geht, hopp Schweiz. Alle miteinander.